In 3, 2, 1,
let's go!
Welcome to the E-Commerce Dudes Podcast.
It's gonna be awesome!
This is gonna be so awesome!
Made for you from the fabulous Berlin City.
Ich bin ein Berlin.
Listen to the future of e-commerce.
I love the sound of that.
Artificial intelligence.
This is the future.
Latest tech trends.
So dope.
And deep business insights.
It's everything I need.
And now welcome your hosts, Daniel Hernke and Tim Shestek.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 18. März 2024. Mein Name ist Daniel Hönke und natürlich auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Papa Bär, Mr. Kung Fu Panda, der krasseste Dude auf diesem Planeten, Tim Shazzy Shestak. Welcome back, schön dich zu sehen.
Wow, womit habe ich das verdient? So ein Intro hatten wir ja lange nicht mehr. Nur Positives, nur die Superlative, richtig schön von dir zu hören. Wie geht's dir denn, Daniel, wie geht's dir denn?
Also mir geht's ganz hervorragend, ja, ich könnte jetzt sagen, dass ich letzte Woche einen kleinen Schnupfen hatte und pipapo, das interessiert aber keine Sau. Ne? Von daher, wir haben jetzt ja in den letzten Wochen, ich glaube, die letzte Folge hatten wir zusammen mit dem Simon gehabt, als Review für die Shopify Winter Edition. Jetzt sind wieder ein paar Wochen ins Land gezogen und man mag uns das entschuldigen, denn das kam jetzt nicht von irgendwoher, denn du, Tim, bist zum zweiten Mal Vater geworden.
Ganz genau.
Gratuliere. Also, Congratulations.
Dankeschön. Dankeschön. Und wie du schon gesagt hast, zum zweiten Mal Vater geworden vor drei, vier Wochen. Am 22. Februar, um ganz genau zu sein. Und das war auch der Grund, oder unter anderem einer der Gründe, warum wir zunächst erstmal keine Podcast-Aufnahmen gemacht haben. Einfach aus, zum einen aus zeitlichen Gründen, aber auch, was ich auch sagen wollte, und das hat jetzt nichts unbedingt direkt mit E-Commerce zu tun, aber
trotzdem wichtig, dass wir es trotzdem hier thematisieren,
genau,
weil es gehört dazu.
Genau. Und zwar gab es natürlich, oder was heißt natürlich, sage ich jetzt schon, aber es gab durchaus bei der Geburt ein paar Komplikationen, ja, was das Ganze etwas erschwert hat und auch zu einer etwas herausfordernden Zeit gemacht hat. Und dementsprechend wollte ich die ersten 3-4 Minuten des Podcasts mal nutzen, um, wie ich das auch den Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus schon gesagt habe, den ganzen Ärzten, Schwestern, Hebammen, Oberärzten, Frauenärzten, wem auch immer, dort zu danken, weil die haben das wirklich richtig gut gemacht. Ich war im DRK Westend hier in Berlin und muss einfach mal sagen, das sind wirklich super ausgebildete Leute, Neonatologie, super Frauenärztin, super Psychologin, Hebamme, allem drum und dran, die dort unterstützt haben. Wirklich super ausgebildete, kompetente Leute. Ist bei uns auch zum Glück einfach nochmal alles gut gegangen soweit. Und da muss man einfach manchmal sagen, wenn man das Ganze anfängt zu vergleichen und dann mal überlegt, Mensch, okay, ich bin hier im E-Commerce unterwegs, wir verdienen alle höchstwahrscheinlich kein schlechtes Geld. Und dann überlegt man sich einfach mal, wow, was leisten eigentlich solche Personen in ihrem Beruf so extremes, ja, was für eine Leistung eigentlich das ist, ja, sei es jetzt in der Tagschicht, Spätschicht, Nachtschicht, wie auch immer, absolut einfühlsame Menschen gewesen. Also ich kann das DRK Wesse dort wärmstens empfehlen, wirklich richtig gut. Man entwickelt schon fast eine Art Freundschaft, möchte ich schon fast sagen. Also es ist so ein freundschaftliches Verhältnis, weil alle wirklich auch so unterstützend sind und einfühlsam sind und wirklich alle Fragen beantworten, die man hat. Dementsprechend, das kann ich wirklich nur empfehlen, auch von außerhalb des Krankenhauses, was für eine Unterstützung wir dort erfahren haben, sei es jetzt von meinen Eltern, sei es jetzt von der Familie, vom Vater meiner Freundin, oder allgemein Freunden und Freundinnen, wirklich super, gerade in den letzten 2-3 Wochen oder auch von der Arbeit. Aber ich wollte wirklich einfach das nochmal nutzen, um nochmal aufmerksam darauf zu machen, was für eine unfassbare Arbeit gerade in diesen Krankenhäusern geleistet wird von dem gesamten Personal. Und bei uns war das wirklich so, dass ich sagen muss, wir haben wirklich, wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, mit solchen tollen Menschen, die dort wirklich ihr Bestes gegeben hat. Und das vergisst man manchmal ganz schnell. Ja, also da denkt man gerade in unserer E-Commerce-Bubble vielleicht, Mensch, wir sind das Wichtigste. Ja, wir gucken hier, wie der Shop besser performt, ob diese Buttonfarbe, um das ganz plakativ zu machen, blau, orange oder gelb ist oder wo man die USPs am besten positioniert. Und dann guckt man aber eigentlich mal, was solche Personen den ganzen Tag über leisten, ist schon echt echter Wahnsinn, muss man sagen. Und da ist dann, merkt man natürlich doch irgendwo, klar, auch unsere Arbeit finanziert das Ganze irgendwo, aber letztendlich, wenn man das Ganze vergleicht, dann sieht man durchaus, was für Jobs solche Personen haben und was wir dort eigentlich machen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte, dass das hier oder ohne unsere Leistung zu schmälern, aber im Vergleich dazu ist das doch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja? Und da muss man auch dazu ergänzen. Also einmal klatschen während der Corona-Phase hat da wohl nicht ausgereicht. Ich glaube, da gibt's noch echt einiges, was man verbessern kann. Bei uns war es, was ich auch sehr interessant fand und gelesen habe zum Teil auch gerade bei uns jetzt, weil es um Geburt ging, dass auch bei einem Krankenhaus natürlich gewisse Kriterien festgelegt werden und man darauf basierend unterschiedliche Level vergibt. Ja, ich glaube, es war Level 1, 2 und Level 3 und je nachdem, in welchem Level man ist, dann ist es quasi so eine Art Auszeichnung für das Krankenhaus und dass es gerade in dem Bereich wirklich sehr gut oder extrem gut ist. Und da muss ich doch auch sagen, wurde mir, oder habe ich mitbekommen, dass unter anderem ein Kriterium ist, wie viele Frühchen man tatsächlich auf die Welt bringt. Und das ist aufgrund dieser Masse, also man muss dieses Kriterium erreichen, man muss eine gewisse Anzahl an Frühchen auf die Welt bringen, damit man weiterhin das, ich weiß gar nicht, Prädikat Level 1 bekommt. Ja. Und das fand ich dann schon sehr überraschend, ja, weil letztendlich durchaus dann Krankenhäuser natürlich dazu verleitet werden, nicht, dass sie ja kamen, muss ich dazu sagen, aber durchaus Krankenhäuser dazu verleitet werden können, zu sagen, hey, pass auf, also wir gucken mal, eigentlich könnte das Kind auch durchaus noch länger im Bauch der Mutter bleiben und gleichzeitig wird das dann allerdings früher aus dem Bauch geholt, damit man diese Quote erfüllt, was ich wirklich unfassbar finde, dass so etwas überhaupt normal ist. Ich bin dort weiter, also natürlich nicht der absolute Experte, aber so wurde, so habe ich es zumindest gesehen und gelesen. Dementsprechend, also das fand ich schon extrem krass, so eine Erfahrung oder so eine Information. Und ja, das soll, oder ich wollte jetzt auch nicht zu weit ausschweifen über das Thema, aber nichtsdestotrotz wollte ich einmal darüber berichtet haben, ganz kurz, ja, mich noch einmal öffentlich und offiziell auch bedankt haben bei allen. Das war wirklich eine extrem starke Leistung. Und wir haben uns dort echt gut aufgehoben gefühlt. Dementsprechend auch von meiner Seite aus nochmal oder von unserer Seite aus nochmal ein extrem großes Dankeschön. Und ja, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich so stark für sowas einsetzen, ja, die diesen Berufen nacheifern und dort ihr Bestes geben, Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht. Und das ist echt schön zu sehen, dass es solche Menschen doch noch gibt. Ja.
Ich glaube, jeder Zuhörer kann sich jetzt gerade eins und eins zusammenzählen, dass ihr da wahrlich keine einfache Zeit zuletzt hattet.
Ja, durchaus.
Und dass das nicht einfach eine normale Geburt gewesen ist, die vielleicht mal einen Tag zu früh gekommen ist. Von daher, ich kann mir auch so vorstellen, du hattest das vorhin erwähnt gehabt, hast du das ja auch viel gemacht, ne? Hast du da wahrscheinlich auch erzählt, ne? Ich habe einen Podcast wahrscheinlich in all der Aufgewühltheit, so wie ich dich persönlich jetzt kenne, wirst du wahrscheinlich da gesessen haben. Ich meine das bitte nicht falsch verstehen, nicht verscheißernd meine ich, ja, sondern Leute, danke, danke. Und ich habe einen Podcast und da werde ich euch auch erwähnen. Und, und das ist auch verdammt richtig so, weil du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast. Die Arbeit, die wir hier tun, ja, die mag nicht unwichtig sein, aber was so ein Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger, Hebamme etc. leistet, das ist dann doch nochmal, also da will ich gar nicht auch nur mich nur ansatzweise anmaßen, mich da irgendwo versuchen auf ein Level zu stellen. Ganz im Gegenteil sogar. Das ist knochenhart und so wichtig. Von daher, ich glaube, es ist vielleicht auch noch für uns ganz gut. Es erdet vielleicht uns auch ein wenig, auch mal alle Neune gerade sein zu lassen. Ne? Von daher, wenn wir denken, vielleicht ist es eine Katastrophe, naja. Vielleicht nicht schön, absolut. Aber es ist nicht mal eine Katastrophe und so weiter und so fort. Ne?
Absolut, das ist eine gute Beschreibung. Es erdet dann doch einen, wenn man so etwas mal hört, erlebt hat. Ja, und dann kann man nochmal überlegen, ob das tatsächlich eine Herausforderung ist, vor der man steht oder wie gravierend diese Herausforderung ist. Je nachdem. Ne? Aber das soll jetzt auch nicht das Hauptthema sein, das sollen zumindest ein paar einleitende Worte sein, ja, um sich einmal zu bedanken, aber auch um zu erklären, und zu erläutern, wieso jetzt die letzten 3-4 Wochen nichts in dem Zuge Podcast kam. Dafür heute nochmal mit einer geballten E-Commerce-Power ganz viele Infos parallel. Also ganz viele Infos in den letzten Wochen gesammelt. Wir haben uns hier auf ein paar Themen fokussiert, mit denen wir starten möchten und auch wieder mal das ganze Thema stationärer Handel aufgegriffen. Und da möchte ich doch direkt mal einsteigen. Fashion-Branche verändert sich und stationärer Handel gleich mit. Das soll unser Hauptthema sein. Auf Basis unterschiedlichster Quellen haben wir da ein paar Themen zusammengebracht. Daniel, was verändert sich denn?
Ja, das ist ein guter Punkt. Vor allem auch, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt nicht ein Thema, das ist nicht eine News, über die wir hier sprechen, sondern es soll auch nicht das typische Galeria-Bashing werden, ganz im Gegenteil, sondern es geht so darum, dass beispielsweise Zalando vor, das ist noch gar nicht so lange her, ein Strategie-Update bekannt gegeben hat. Da ist vielleicht so ein kleiner Hintergrund zu nennen. Ne? Also jeder von euch da draußen hat schon mal von Shein mindestens gehört, ja, und mitbekommen, dass die ganz schön am Rumgraben sind. Was ich krass finde, ist die Umsatzentwicklung, dass einfach ein Shein, so über den Daumen gepeilt, einfach innerhalb kürzester Zeit mehr Umsatz macht als ein global Zalando, Zara Online oder H&M Online. Ja, und das finde ich dann, das ist wirklich krass. Also das ist ja wirklich innerhalb kürzester Zeit, dass die auf dem Markt aufgetreten sind und hier einfach Strukturen ja zeigen haben, die vor allem auch dazu führen, dass, ich meine, wir reden schon öfter oder länger darüber und immer mal wieder hier auch im Podcast drüber, auch in unserer tagtäglichen Arbeit. Alles das, was über den Preis geht, ist mal pauschal ausgedrückt immer eine Scheißidee. Und Shein zeigt jetzt einfach auch hier ganz klar die Hürden auf, dass ein europäischer Händler kann über den Preis einfach nicht mehr gewinnen. Also da ist keine Chance. Das ist, Zalando hat das jetzt so wunderbar verpackt in einem, ja, wahrscheinlich sehr viele Menschen und auch sehr viel KI, was das Thema wie deren Slogan oder Strategie sozusagen ausgelegt ist. Ja, also vom Starting Point im Fashion-Bereich sind sie jetzt die Go-To-Destination für Quality Fashion und Lifestyle-Shopping. Das bedeutet nichts anderes, wenn man das mal runterbricht, als, ja, wenn du das 5-Euro-T-Shirt suchst, dann geh zu Shein, ne? Aber wenn du wirklich qualitativ hochwertige Mode suchst, die dann eben auch ein paar Ocken mehr kostet, dann wollen wir deine Anlaufstelle sein, deine erste Anlaufstelle und vielleicht auch einzige Anlaufstelle aus der Sicht von Zalando gedacht, jedenfalls sein. Und ich finde, das ist so, diese, weißt du, es gab auch sowas wie Wish damals. Und ich glaube auch, dass sowas wie Temu heute, dass das so, weißt du, da, das ist immer so ein Hype und irgendwann merkt jeder, dass da einfach, weißt du, das ferngesteuerte Auto ist Schrott, der Toaster, der von da kommt, ist Schrott. Und so, das sind immer so Wellen, persönliche Meinung. Aber Shein ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Also, weil das System dahinter, das ist einfach so krass. Ich finde es gut, nein. Das ist aber eine persönliche Meinung. Und von daher, ja, muss sich dort der Fashionhandel, muss sich dort ändern, was natürlich auch signifikante Auswirkungen auf den Einzelhandel hat damit. Ne? Wir haben jetzt gerade nur über Online gesprochen. Aber wenn wir über den stationären Handel sprechen, dann sprechen wir nicht komplett, aber in vielerlei Hinsicht damit natürlich auch über Fashion. Ne? So Stichwort P&C, glaube ich, die sind noch in der Insolvenz, oder?
Ich meine, die sind noch mittendrin, ja.
Was anderes wäre nämlich bekannt. Ein Großteil bei Galeria, ja, Karstadt, Kaufhof, Dingsbums, ja. Das, also wenn man die Läden kennt, dann weiß man, dass einfach ein Großteil dort drin Fashion ist. Was weiß man? Denen geht's nicht gut. Selbst ein KDW scheint es ja aktuell gerade gar nicht so, das scheint ja doch nicht so normal zu sein, dass es die weiter so in der Form geben wird. Und auch dort ist von den, ich weiß nicht, ich glaube 7 Etagen, die sie haben, sind, keine Ahnung, 4 oder 5 sind Fashion. So, also das ist, wenn wir über den stationären Handel und die Probleme sprechen, dann sprechen wir eben sehr häufig über Fashion, weil eben unter anderem so eine Shein's da um die Ecke gekommen sind, oder vor allem eine Shein um die Ecke gekommen ist. Und das ist, selbst ein Zalando muss da seine Strategie anpassen. Das muss der auch erstmal hinbekommen.
Ja. Das Spannende ist ja quasi bei einem Shein, also und einem Temu, klar, der Preis ist gerade in diesen aktuellen wirtschaftlichen Zeiten äußerst wichtig. Ja, für viele Personen ist gerade der Preis sehr wichtig, ne? Das Portemonnaie ist ein bisschen kleiner geworden aktuell und Inflation ist auch nicht unbedingt vorbei, auch wenn sie gesunken ist. Und dementsprechend ist das mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Aber was man auch dazu ergänzen muss, gerade bei einem Shein, ist das Thema Preis ja nicht das Einzige. Ja, letztendlich musst du dir überlegen, dort in dem Fall hast du wirklich, wir reden immer von Data-Driven, ja, du datengetriebenes Marketing, datengetriebene Arbeiten und das, was die ja durchaus leben, ja, die beobachten, was läuft auf den sozialen Medien ab, ja, was könnten zukünftige Trends sein, ja. Und innerhalb von wirklich, und da kommen wir zu Punkt 2, neben dem datengetriebenen Arbeiten, Schnelligkeit, ja, die sammeln die Daten, sie werten diese Daten äußerst schnell aus und dann geht schnell in eine Testproduktion und die ersten Produkte werden im Shop vertestet, wie wird es angenommen, ist das ein Trend, kann man darum weiter aufgreifen, also wirklich innerhalb von wenigen Tagen ist dort quasi
weitestgehend automatisiert
von wenigen Tagen zur Trenderkennung hin zur Testproduktion und zum eigentlichen Verkauf dann über die Plattform. Und früher, ich bin jetzt da in dem Zuge kein Fashion-Einkäufer bei H&M oder Zara, aber so wie ich informiert bin, sind das eigentlich Monate, die dort vergehen, ja, bis man einen Trend aufgreift, gesehen hat, gesichtet hat, analysiert hat und dann in den Verkauf davon geht, beziehungsweise zunächst in die Produktion und dann in den Verkauf. Und hier bei Shein sind es einfach nur wenige Tage. Das ist einfach extrem stark, was die dort machen. Und das halt neben dem Preis. Wie die Qualität der Produkte ist und wie nachhaltig das Ganze ist, das können wir uns alle denken erstmal, aber nichtsdestotrotz, auch wenn in unserer Gesellschaft immer dieses Thema Nachhaltigkeit ganz nach oben gelobt wird und was auch super wichtig ist, ja, zu Recht super wichtig ist, aber nichtsdestotrotz sind wir ja doch da und scheinbar ist das Modell Shein, Temu durchaus erfolgreich, trotz der Nachhaltigkeitsaspekte. Ja, nun kaufst du vielleicht nicht unbedingt die großen Elektrogeräte über einem Shein oder einem Temu, aber zumindest Fashion und alles andere, was nicht unbedingt Elektro ist, kannst du durchaus dort scheinbar kaufen, ja, und es ist nicht unbedingt der absolute Schrott, was natürlich aber auch wichtig ist, was wir ja gemerkt haben in den letzten Jahren, ist auch, dass viele von diesen Produkten ja eigentlich schon in Deutschland vertrieben werden, über Amazon, ja, sei es jetzt von deutschen Händlern, die sich das schön auf Alibaba gekauft haben und jetzt hier zu einem höheren Preis verkaufen, so, der Zwischenhändler wurde jetzt quasi eliminiert in dem Zuge, ja, ausgeschaltet, jetzt ist halt dieser Direktvertrieb dort und der Unterschied ist einfach, jetzt wird das gleiche Produkt, ja, nur für einen Bruchteil des Preises. Jetzt kostet das Shirt oder das Spielzeug oder was auch immer nicht 20 Euro, sondern einfach aufgrund des Direktvertriebes nur noch 10 Euro. Und schon hast du wieder eine weitere Herausforderung dabei, weil natürlich bei Temu, ja, unterschiedliche Produzenten hinten dran hängen und die wiederum, wenn die das gleiche Produkt anbieten oder erstellen, die wiederum bieten sich auch auseinander mit dem Preis. Also dass Temu dann quasi entscheiden kann, okay, ich beziehe das Produkt von dir, Händler, weil du den günstigen oder Produzent, weil du den günstigeren Preis hast, das schlägt sich dann natürlich wieder in dem eigentlichen Temu-Shop und der Kunde, der es dann letztendlich bestellt, hat eigentlich nur 1 bis 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen Wartezeit auf das Produkt, zu einem halben Preis oder noch, zu einem Bruchteil des Preises nur noch. Und dann, wenn Temu anfängt und ein Shein auch anfängt oder das weiter ausbaut, Lagerhallen hier in Europa auch zu erstellen. Ja. Ja. So, da muss man mal gucken, wie die Preisentwicklung sein wird. Aber erstmal haben sie einen wahnsinnigen Marktanteil dazu gewonnen. Man hat das gemerkt, Shein in den letzten Jahren immer in den Top-App-Download-Charts gewesen. Temu immer noch in den Top-App-Download-Charts. Also scheinbar sind wir dafür ja durchaus empfänglich in der westlichen Welt. Ja. Und mit Sicherheit ist der Preis ein entscheidendes Kriterium dabei. Nun möchte sich ein Zalando davon abheben, ja, logischerweise, weil das den Preiskampf, wie du so schön gesagt hast, gewinnt man nicht. Ja, aber muss man mal gucken, ne? Da muss Zalando echt noch ein bisschen dran schrauben, meine ich. Klar, die sind profitabel, die haben die Profitabilität deutlich gesteigert, ja, obwohl der Umsatz auch leicht zurückgegangen ist. Aber dann musst du halt gucken, ne, gerade dieses ganze Thema, wenn du schon nicht über den Preis gehst, dass du noch mehr in Schnelligkeit investierst, noch mehr in das Thema Datengetriebenheit investierst. Aber gut, das werden die mit Sicherheit auch auf dem Schirm haben. Das sind ja nicht unbedingt die dümmsten Köpfe, die bei Zalando arbeiten und dort die Strategie ausdenken. Aber natürlich merkt man, so ein Shein, Temu sind auch durchaus einem Zalando ein Dorn im Auge geworden.
Mindestens das, oder? Mindestens
das. Mindestens das, ja, absolut.
Weil du es gerade gesagt hast, ich habe, weil du Alibaba erwähnt hast, vielleicht ein kleines Side-Note, hier in Malaga gibt es so ein riesen Einkaufscenter. Das ist wie so ein Outlet-Center, wie so eine Stadt, wo du draußen rumrennst. So. Und da gibt es einen großen Laden, einen Alibaba-Express-Laden. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Wo auch so ein, ich nenne es mal, Gemischtwarenladen von allem etwas gibt es da drinnen. Ne? Aber ja, das mal ganz kurz am Rande, weil sowas hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Ja,
nee, habe ich auch noch nicht.
Vielleicht, wenn wir auf Zalando noch mal kurz zurückkommen, den Vorteil, den sie haben, das ist, die sind lokal, sie sind kein Fremder, sie werden hier als durchaus, vor allem im Vergleich zu Shein, ja auch als hochwertiger Händler wahrgenommen, so würde ich das jetzt mal interpretieren, haben jetzt eine Kooperation mit RTL, die ich ehrlich gesagt ganz spannend finde. Also ist überhaupt nicht meins, muss ich dazu sagen, ja, aber es ist natürlich von der Art und Weise her mal spannend zu verfolgen, wie das wird. Ne? Und zwar über RTL Plus in der iOS-App, wenn ich mir da die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten anschauen würde, dann könnte ich dort mir anzeigen lassen, welche Klamotten die Schauspieler gerade alle tragen. Und das ist alles von Zalando gefüttert. Und kann das dann von da aus sozusagen kaufen, also so als Inspirationsplattform. Mit der geänderten Strategie, da geht es natürlich so in die Richtung. Also muss man ganz klar sagen, dass das ist das jetzt der Weisheitsletzter Schluss? Nein, natürlich nicht, aber es ist halt ein Punkt, der so ein bisschen aufzeigt, wo man dort eben im Bereich Inspiration etc. natürlich tätig werden kann, was ich will jetzt im Shein nicht unterstellen, dass sie es nicht könnten, aber da ist wahrscheinlich so die lokale und kulturelle Nähe eher auf der Seite von Zalando.
Ja, also. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde als E-Commerce-Fan natürlich auch, finde so solche Nachrichten immer cool, weil sowas gibt es jetzt hier meines Wissens noch nicht unbedingt. Ich weiß, wir hatten vorher darüber schon besprochen, ne? YouTube hat da ja schon was angedacht in der Richtung. Zumindest in Deutschland ist es meines Wissens noch nicht veröffentlicht, dass so etwas möglich ist. In den USA weiß ich jetzt nicht genau. Aber letztendlich finde ich das schon cool. Ich frage mich halt durchaus, und das wird man natürlich sehen, wie das Ganze zukünftig sich entwickelt. Wie wird so etwas angenommen? Ja? Also nutzen das die Leute auch wirklich und sehen gerade ein cooles T-Shirt von dem einen GZSZ-Schauspieler oder der Schauspielerin und sagen, hey, das möchte ich auch kaufen, wo kann ich das kaufen, kann ich mir durchaus vorstellen, aber natürlich hundertprozentig überzeugt bin ich noch nicht, inwiefern das auch wirklich, wirklich angenommen wird, aber klar, voll. Du bist mit einem Klick im Shop von Zalando, so wie ich mir das natürlich in dem Zuge vorstelle, mal schauen, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Bin ja bei dem gesamten Thema sowieso eigentlich, frage ich mich, warum ist das, also vielleicht, weil es nicht funktioniert, vielleicht hat man es schon mal getestet, wäre mir aber neu, so generell, so in Fernsehshows, so Stichwort Netflix oder sowas, ne, wo es auch so Einrichtungsshows gibt und so weiter und so fort. Da ist es doch ganz häufig so, dass die Leute da hochgradig inspiriert werden, mal so als Beispiel, und sich dann auf die Suche begeben, sozusagen in die freie Wildbahn und auf Basis von einer im Kopf bestehenden Beschreibung versuchen müssen, das Produkt dann wiederzufinden.
Ja.
So, und das sind eigentlich doch Sachen, wo man sagt, ja, das könnte doch sehr viel einfacher sein.
Und vielleicht ist jetzt auch die richtige Zeit dafür. Also ich glaube, es ist natürlich auch immer eine Frage, ne, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sowas auch vor 10 Jahren schon gab in irgendeinem Shop und das darüber verkauft worden ist oder vertrieben worden ist. Aber ob die Besucher, Zuschauer zu dem Zeitpunkt schon bereit waren, ja, wo das ganze Thema Mobile ja noch irgendwie was ganz Neues war, Mobile-Commerce oder allgemein Mobile-Surfing, da schon bereit waren, dann Produkte darüber direkt zu kaufen. Aber mittlerweile sind wir auch da, sogar in Deutschland ein Stück weiter, auch wenn wir insgesamt noch hinterherhinken. Dementsprechend mal gucken, wäre natürlich cool, wenn uns Zalando dort weiterhin up-to-date hält und vielleicht mal irgendwann Zahlen präsentiert, ob sich das wirklich so lohnt, wie man sich das vorstellt und ob das so eingeschlagen ist.
Bin ich auch spannend. Vielleicht noch so ein kleiner Zusatz eben, auch in dem Bereich der Veränderung gerade. Ne? Es gibt aktuelle Zahlen, oder fangen wir mit dem anderen, das finde ich schon ehrlich gesagt sehr traurig, weil ich da früher sehr gern gewesen bin. Für mich war Gravis ja eine absolute Institution gewesen, was so Apple-Produkte angeht. Und Gravis muss jetzt all seine Läden schließen, weil so einer der größten Apple-Partner für den lokalen Einzelhandel gewesen, lange Zeit in Deutschland. Und ja, anscheinend ist die Marge so gering, die man dort von Apple bekommt, und der Fokus so von Apple so sehr auf die eigenen Stores auslegt, dass sich das bei Gravis nicht mehr rechnet und man im Grunde nur noch rote Zahlen schreibt. Von daher werden die Gravis-Läden geschlossen. Finde ich persönlich emotional gesehen schade. War da immer sehr gerne. Aber ja, das ist auch so ein, es zeigt auch wieder hier Veränderung. Ne? So, wenn du die Abhängigkeit von einer Marke hast, die auch noch sehr gut im eigenen Direktvertrieb ist, ja, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Und ich finde, noch viel gravierender zeigt sich die Statistik oder zeigt uns eine neue Erhebung. Die ist jetzt ungefähr vor einer Woche ist die veröffentlicht worden, dass Kaufhäuser im Vergleich, also heute im Vergleich vor 20 Jahren, ein Drittel, das sind einfach 33%, um es mal laut ausgesprochen zu haben, ein Drittel weniger Umsatz machen. Das musst du erstmal hinbekommen. Einfach mal, ne? Das ist ja ein kontinuierlicher Niedergang sozusagen der Kaufhäuser. Es gibt ja auch gerade in dieser ganzen Galeria-Debatte gab es ja öfter mal so die Stimmen, die gefragt haben, brauchst du denn überhaupt noch Warenhäuser in dem Sinne? Ja, wahrscheinlich nicht in dem Maße. Also wenn da ein Drittel weniger Umsatz erwirtschaftet wird, dann ist das eine ganz klare Ansage, wie sich da auch der Einzelhandel verändert hat. Ne? Das mal so als kleine Randnotiz.
Ich glaube, Kaufhäuser ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unseren Podcast über die letzten Jahre. Immer dieses Thema, ist das noch zeitgemäß? Ist das Geschäftsmodell noch aktuell erfolgreich? Kann das noch aktuell erfolgreich sein? Ganz egal, in welchen Lagen. Du hast schon eingangs erwähnt, Stichwort KDW. Also, so wie wir, wahrscheinlich ist das KDW im Vergleich zu den anderen Kaufhäusern mit am erfolgreichsten noch, aber auch dort hat man ja gesehen, dass die Zahlen nicht unbedingt rosig aussehen. Und das hat man ja natürlich eigentlich zunächst immer gedacht, Mensch, KDW, Luxus, das ist schon was ganz anderes, das läuft wenigstens und schreitet positiv voran. Wohingegen Galeria, Karstadt, die in Anführungszeichen normalen Kaufhäuser sich schwer tun. Und jetzt merkt man halt, ne, wo geht die Reise hin in dem stationären Handel? Dieses ganze Thema Kaufhaus, ich biete ein breit gefächertes Sortiment von Parfums, Spielzeug etc. pp. An, scheint nicht unbedingt das Erfolgreichste zu sein, zumindest nicht in dem Konzept, wie Galeria es macht. Sind es vielleicht die spezialisierteren Läden, ja, die dort etwas erfolgreicher sind? Kommt natürlich auch immer darauf an, ne? Manche Konzepte funktionieren gut, ne? Mediamarkt hat ja auch lange Zeit gekämpft, obwohl sie sich auf das ganze Thema Elektronik fokussiert haben. Ja. Douglas, glaube ich, sieht da schon ganz anders aus. Da laufen die stationären Händler und man hat sich dort natürlich aber auch auf das ganze Thema Omnichannel-Erlebnis insgesamt fokussiert, was mit Sicherheit auch gut getan hat. Ja, es ist so ein Blick in die Glaskugel, wo sich das ganze Thema stationärer Handel zukünftig hinentwickeln wird.
Vielleicht da auch so ein Thema, ne, was ich nochmal anbringen wollen würde, dass eine Verallgemeinerung auch echt schwer sein kann. Was meine ich damit? Ganz konkret, wir haben jetzt zuletzt öfter mal gelesen, dass so die SB-Kassen, ja, so die Self-Service-Kassen, dass die auch sogar in den USA teilweise wieder zurückgebaut werden, weil sie nicht so gut funktionieren. Und auch in Deutschland beim Rewe wohl teilweise nicht so gut funktionieren, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde es nämlich mega geil. Wenn ich auch an die Niederlande denke, da diese Lebensmittelkette, die Albert Heijn oder so heißt das, glaube ich, da gibt's ja, glaube ich, nur noch SB-Terminals oder weitestgehend so, ne? Das fand ich auch mal echt schnell dadurch. Und letztes Wochenende war ich hier in Spanien beim IKEA gewesen, kein kleines IKEA. Und ich meine, ich kenne ja IKEA noch aus Deutschland, ne? Da hast du immer mal wieder SB-Kassen und dazwischen auch normale Kassen. Ja, und die SB-Kassen sind immer vier Stück, die von einer Kassiererin sozusagen gemanagt wird. Mhm. Und hier in dem IKEA in Malaga hast du einfach, es gibt keine normale Kasse mehr. Du hast nur noch SB-Kassen. Und es sind nicht vier Kassen pro Box, sondern es sind sechs. Es ist total, also super unterschiedlich. Also ich finde auch, das wieder auch so einzahlend darauf, ne, dass so eine Verallgemeinerung dass man damit sehr aufpassen sollte. Ne, weil das kann je nach geografischen Unterschieden, nach Zielgruppenunterschieden und so weiter und so fort, kann das super anders sein.
Ich glaube, in Deutschland gibt es einen Aufschrei, wenn du nur USB-Kassen anbieten würdest. Dann wäre direkt was los. Ey. Ganz egal, welche Altersgruppe. Ja, da würde direkt fragen, wo sind hier meine Ansprechpartner? Also das weiß ich nicht. Da sind wir doch noch ein bisschen, glaube ich, weniger offen dafür.
Ich war heute Morgen beim Bäcker, habe mir ein Brot geholt für 60 Cent und habe es mit Karte bezahlt.
Vollkommen selbstverständlich. Cool, schön. Ja. Freut mich für dich, du Penner. Ich war letztens bei Toben, ja, das verstehe ich auch nicht, Toben, Riesenkette eigentlich, ne? Aber Kartenzahlung, da weigern wir uns. Diesen Gewinn nehmen wir für uns. Naja.
Diese 1% bei einem 5-Cent-Brötchen, ne?
Egal. Ja. Springen wir weiter. Springen wir
in die News der Woche. Da haben wir ein bisschen wieder was, sage ich mal, Inspirierendes, was in die Zukunft Schauendes mit dabei, oder Tim?
Da haben wir wieder was dabei. Klar, es muss mal wieder was mit KI kommen. War ja lange kein Podcast mehr, in dem wir das Thema erwähnt haben, dieses Buzzword KI, AI. Und zwar, klar, das war offensichtlich, dass es kommen musste, dass Amazon dort auf den Zug aufspringen, gerade für die Händler, die über Amazon ihre Produkte verkaufen möchten. Und natürlich auch quasi automatisiert über KI oder bis zum gewissen Grad automatisiert über KI Texte erstellt, sei es jetzt über die Bullet Points, Beschreibungen und auch sogar Bilder. Das Ganze soll quasi so funktionieren, dass man die URL der Seite, worauf sich das ein Text schon befindet von dem einzelnen Produkt, das kann zum Beispiel der eigene Shop sein, und auf Basis dieser Informationen erstellt bzw. generiert Amazon mithilfe der KI eine passende Beschreibung, passende Stichpunkte und auch, und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, da steht jetzt auch nichts weiter dazu da, meine ich, wie das konkret mit den Bildern funktioniert von der URL, wird das einfach übertragen, wird ein ähnliches Bild generiert, keine Idee davon, aber das zeigt einfach nochmal Unterstützung in puncto Händler und das war irgendwo auch offensichtlich, dass das kommen wird, kommen muss von Amazon-Seite aus, ist ja irgendwo, liegt auf der Hand, gerade im Thema Text nutzen das wahrscheinlich schon viele über ChatGPT. Jetzt hat man es hier etwas automatisierter. Und ja, das, ich weiß gar nicht, es ist aber auch erstmal in den USA ausgerollt. In Deutschland dauert es wieder mal ein bisschen.
Da dauert es mal wieder ein bisschen, aber es ist natürlich eine spannende Sache, wenn man sagt, so, ich hau da einfach nur noch eine URL rein, so nach einem Fire-and-Forget-Prinzip, so in der Theorie. Und dann ist mein Produkt dort, weil man sich die Informationen aus dem eigenen Webshop sozusagen rauszieht. Da ergeben sich natürlich direkt wieder bei mir Folgefragen. Das mit dem Bild hattest du schon erwähnt gehabt, ne? Dass natürlich eine eigene Produktbeschreibung auf Basis einer anderen Produktbeschreibung und daraus Attribute rausziehen, dass das alles geht. Das ist ja heute alles keine Raketenwissenschaft mehr. Aber wie verhält es sich denn dann mit so Sachen wie, wenn ich das nicht über meine eigene Webseite mache, sondern mein Konkurrent vielleicht eine ganz nette eigene Webseite hat und ich einfach seine URL benutze, so hat der dann da nicht irgendwas dagegen oder so, so Fragezeichen. Oder auch das Thema Preise. Tim, du kennst das auch noch, die sogenannten Flat-Files, ne, CSV-Dateien, so die Datenübertragung hin zu Amazon, ne, wo man diese ganzen Informationen mitschicken musste, geht das jetzt dann auch bald nur noch über, ich schicke dann einen Link hin, vielleicht mit einem alternativen Preis und gut ist, wäre ja irgendwie toll, aber das noch nicht beantwortet, aber es zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht, ne?
Absolut. Aber ich glaube, wenn es um das Thema KI geht, war das jetzt nicht so die News der letzten Wochen.
Nee, das ist was anderes. Und die finde ich gruselig.
Und tatsächlich, also es geht auch hier um eine Kooperation zwischen OpenAI und Figure One, die sich im Bereich der Robotik fortbewegen. Und es geht auch um das Thema humanoide Roboter und die Kombination aus Figure One, die quasi die Hardware, den Roboter zur Verfügung stellen, mit der KI von OpenAI. Ja, wenn man die beiden Themenschwerpunkte zusammenbringt und vereint. Und da ist vor ein paar Tagen ein Video erschienen, in denen ein tatsächlicher Mensch mit dem Roboter kommuniziert und diesem Roboter unterschiedliche Aufgaben gibt. Und der Roboter, klar, antwortet mit einer leichten Verzögerung auf die Fragen oder beziehungsweise auf die Aufgaben, die man ihm stellt, aber er meistert
sie alle. Wir reden hier von so einer halben Sekunde oder so, ne?
Ja. Also. Und man muss dazu sagen, Also klar, er macht das nicht in Höchstgeschwindigkeit, in superschnell, aber er macht es. Und klar, das ist natürlich auch irgendwo ein Werbevideo, dass sie jetzt keine Fuck-Ups zeigen werden, ist auch eindeutig klar. Aber das, was man ihm gesagt hat, das, was man ihm kommuniziert hat, die Fragen, die man ihm gestellt hat, die hat er alle korrekt beantwortet, konnte, ich glaube, es war Geschirr richtig einsortieren, konnte die Fragen offensichtlich beantworten. Also das war schon, ja, Wahnsinn, wie schnell das wieder innerhalb von wenigen Jahren eigentlich vorangeschritten ist. Unfassbar, ja. Also das ist schon super interessant.
Und da finde ich, ne, also wir rennen gerade mit Vollspeed in eine Richtung, wo wir unsere Gesellschaften, ich würde mal sagen, unsere Gesellschaft hat bis heute ChatGPT noch nicht ansatzweise verdaut. So, das beginnt gerade erst. So, das ist aber irgendwie immer noch was Abstraktes, weil es irgendwo auf einer Webseite oder einer App stattfindet oder irgendwie so, ne? In dem Moment, wo ich dort einen menschlich aussehenden, mehr oder weniger menschlich aussehenden oder menschlich anmutenden Roboter habe, der sich bewegt und diese Kapazitäten hat, zu laufen, zu greifen und so weiter und so fort, mit den Kapazitäten eines, ich verstehe die Umgebung um mich herum und kann so kommunizieren wie ein ChatGPT. Wow, da bin ich ja mal ganz zurückhaltend in der Thematik, ob unsere Gesellschaft dafür auch nur ansatzweise für bereit ist, sowas denn. Also wenn du, ich meine, ich will das mal etwas süffisant ausdrücken oder etwas überspitzt ausdrücken. Wir haben ja hier schon das ein oder andere Mal rumgewitzelt, so von wegen, ja, jetzt brauchst du bald keine Designer mehr und du brauchst bald keine Dis mehr und keine Tech-Copywriter mehr und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer gesagt, naja gut, aber den Müllmann oder den Polizisten, Polizist ist vielleicht ein bisschen sehr weit, aber ne, und so weiter und so fort, den kann ChatGPT nicht ersetzen. Sicher? Fragezeichen. So, also das geht wirklich ratzfatz gerade und ja, das ist, das finde ich ein bisschen gespenstisch, offen gesagt.
Es scheint eher bei allen Berufsgruppen eine Frage der Zeit zu sein, wobei man sagen muss, eher diese White-Color, diese klassischen White-Color-Berufe, ja, wie wir sie ausführen, sind eher ersetzbar mit OpenAI, was jetzt schon bald. Und beim Müllmann dauert es halt noch 20, 30 Jahre und beim Handwerker
es
und so weiter
ist die Frage
und so
wahrscheinlich. Ob es 20, 30 Jahre sind, wenn es jetzt schon einen Roboter gibt, der Geschirr sortieren kann. So, ne, den hat es vor 5 Jahren auch noch nicht gegeben.
Das stimmt.
Also von daher, ja, mal schauen. Also ich glaube einfach, dass wir da sehr, ich meine, guck mal, wir merken das doch selbst bei uns in unserem Alltagsgeschäft. Wir wissen, was möglich ist. Das ist unser Job. So, wir wissen aber auch, dass es teilweise mit den gegebenen Möglichkeiten auch nicht immer ein Selbstläufer ist, so Stichwort Personalisierung. Ja. Also was da für Ressentiments auch noch hinten dran kleben, und da reden wir über Produktpersonalisierung oder personalisierte Produktempfehlungen. Ja, das ist heute kein Selbstläufer, so bescheuert das klingt, aber es ist es einfach nicht.
Ja.
Von daher, ja, da geht auf der einen Seite geht sowas unfassbar schnell, aber ich habe das Gefühl, das heißt das Gefühl, ne, man sieht es ja auch, ne, dass in der Unternehmensalltag in einem typisch deutschen mittelständischen Unternehmen aus dem Schwarzwald oder von wo auch immer, ja, da ist die Realität doch durchaus noch woanders. Und dann ist die Frage, ist das okay so? Dann bin ich damit fein. Oder kriegen die auch ihr eigenes Ski-In vor die Nase gesetzt irgendwann? So, das ist eine Frage, die muss auch, da darf gerne jeder mal nach dem Podcast hier rausgehen und sich mal 5 Minuten in die Sonne setzen und mal überlegen, oh ja, so als Gedankenanreger. Aber ja, ich glaube, das war mehr als genug zu dem Thema. Es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein.
Genau, und damit würde ich sagen, springen wir zum finalen Thema der heutigen Episode. Wir haben ja schon bisher einige News dabei. Und nun geht es wieder in Richtung Google. Dort gab es ein weiteres Update, das March Core Update, Spam Update. Daniel, berichte uns doch mal, was hat es damit auf sich? Was ist da jetzt im März passiert, passiert aktuell noch?
Ich wollte gerade sagen, es passiert aktuell. Eines der wohl größten, so sagt man, größten Google Core Updates, was gerade am Laufen ist, was vornehmlich gegen Spam und gegen Clickbaits, also so, ne, das reißerische Überschrift, ich klicke drauf und der Inhalt ist im Grunde austauschbar, nichtssagend, Mist, wie auch immer man dazu sagen möchte. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr bei uns im E-Commerce ein großes Thema. Aber auch da wird es interessant sein, wie sich das sozusagen als, wie sagt man so, als Seiteneffekt sozusagen auch auf den E-Commerce auswirken könnte. In jedem Fall läuft dort gerade ein ziemlich großes Update und es läuft jetzt seit 2 Wochen und wird noch mindestens 2 weitere Wochen laufen, vielleicht sogar länger, gerade so aus der Erfahrung heraus mit den letzten Google-Updates ist ja durchaus nochmal, da ist das Update dann auch fürs Update gekommen. Da sollte sich bitte jeder da draußen nicht wundern, wenn aktuell auch so ein bisschen die Rankings so ein bisschen durchgeschakt werden. Das scheint wohl durchaus nicht ganz ohne zu sein und mag sich auch einfach jeden Tag ändern. Ja, also das vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund. Von daher auch so ein bisschen schauen, wie sich die nächsten Wochen da entwickeln werden.
Genau, also erstmal abwarten, da wird einiges hochskaliert, runterskaliert, hin und her gefahren. Dementsprechend jetzt kann man noch erst vorübergehende Schlüsse ziehen, das kann sich alles noch ändern, wartet ab, bis das Update vollzogen ist. Wie gesagt, auch hier wichtig, zukünftig und auch wie schon bisher, orientiert euch an den Google Policies, ja, an den Google Vorgaben. Klar, manchmal kann man mit etwas durchrutschen, obwohl das eigentlich nicht gewünscht ist von Google, aber es ist eigentlich in der Regel der Fall, dass sie dich irgendwann doch erwischen, dementsprechend arbeitet sauber. Denkt an den Nutzer, an den Besucher, an den Käufer und erstellt diesbezüglich relevante, interessante, gute Inhalte, die sauber sind und erstellt keine KI-Maschinen-Webseite, die absolut generisch ein allgemeines Blabla erstellt. Das sind genau die Inhalte und die Website, die in der Regel früher oder später abgestraft werden. Und dann wird es schwer, aus dieser Abstrafung wieder herauszukommen.
Das ist richtig.
Lasst euch nicht verrückt machen.
Lasst euch nicht verrückt machen. Vielleicht, weil ich es gerade mal wieder gesehen habe, noch ein kleiner Tipp. Tipp in Anführungsstrichen. Ja, wenn ihr irgendwo einen Relaunch plant, dann sollten 301 Weiterleitungen dazugehören, wenn sich eure URL-Struktur ändert. Hört sich jetzt nach einem absoluten No-Brainer an, aber gerade erst wieder gesehen, wo das nicht gemacht wurde, sogar 2 Mal in einem Unternehmen und die sind 2 Mal hart aufs Nüsschen gefallen. Von daher einfach immer dran denken, dass eine 301-Weiterleitung oder was 301-Weiterleitung, eine Content-Migration heute einfach dazugehört.
Ja, das ist übrigens unser Consulting-Tipp der Woche dann dementsprechend.
Achso, okay. Das war nicht abgesprochen, aber schön, dass du mich hier verkauft hast.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Viel Erfolg, viel Glück und so weiter und so fort. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.